Ja, wir sind in der Bibelbetrachtung im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Und wir werden gleich nochmal die nächsten Verse lesen, von Vers 6 bis 9. Die sind auch schon an der Wand projiziert. Aber vielleicht ganz kurz ein kurzer Rückblick an das, was wir schon in dieser Themenreihe gehört haben. Und zwar geht es um das Thema Leiden im 1. Petrusbrief. Das durchzieht den ganzen Brief hier. Und Petrus erinnert einige Male an die Leiden Jesu Christi in diesem Brief. Es ist aber auch nicht immer die Verfolgung der Christen gemeint, wenn es um die Leiden geht, sondern sehr oft ist auch die Prüfung, die Gott zur Erprobung des Glaubens schickt, gemeint. Also nicht immer die Verfolgung, sondern aber auch die Prüfung, die der Herr zulässt im Leben eines Kindes Gottes. Leiden um des Gewissens willen vor Gott. In Kapitel 2, Vers 19 hatten wir betrachtet. Leiden um der Gerechtigkeit willen und Leiden für den Namen Christi. Leiden von seitens des Widersachers. Auch er kann die Menschen in eine Bedrängnis führen. Der Widersacher, der Teufel. Kapitel 5, vielleicht kommen wir heute noch so weit. Aber wisst ihr, was das Wunderbare ist? Er wird nicht nur von Leiden gesprochen in diesem Brief, sondern als Gegensatz zu den Leiden stellt der Apostel Petrus die zukünftige Herrlichkeit vor. Leiden ist ein Thema, das ist hier auf Erden, aber die zukünftige Herrlichkeit, und die ist den Kindern Gottes in Aussicht gestellt. Und dann heißt das, dann werdet ihr den unvergänglichen Ehrenkranz der Herrlichkeit erhalten, wenn der höchste Hirte erschienen ist. Es ist noch nicht so weit, aber wir leben in der Hoffnung, dass wir dieser Ehrung teilhaftig werden. Mit dem Zitat aus Sprüche 3, Vers 34 und einigen Fragen zu den Begriffen hatten wir ja die letzte Bibelstunde oder die Bibelarbeit auch abgeschlossen. Da hieß es ja, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen gibt er Gnade. Die Frage, die uns mitgegeben wurde, wahrscheinlich zum Nachdenken nehme ich mal an, die hieß, was ist Demut? Wie verstehen wir Demut? Wie fühlt sich Demut an? Ich hoffe, dass jeder so ein bisschen nachgedacht hat. Und wir lesen uns jetzt den folgenden Abschnitt aus 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 6 bis 8. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden sich an euren Brüdern in der ganzen Welt vollziehen. Nun, eingangs würde ich ja gerne auf die Frage eingehen wollen, wer ist jetzt hier gemeint, an wen wird dieses Wort gerichtet? Am Anfang des Kapitel 5 sind ja die Ältesten angesprochen worden. Wer wird denn hier angesprochen? An wen wird diese Aussage, diese Aufforderung gestellt? Ich hatte mal so einige Übersetzungen zur Hand genommen, hat mir das mal angeschaut, um einfach auch Klarheit zu bekommen. Und in den meisten Fällen klingt das so: Allesamt haltet fest an der Demut. Also alle sind gemeint. Nicht nur die Dienenden in der Gemeinde, nicht nur die Ältesten, Diakonen. Nein, für euch alle gilt, sagt eine andere Überlieferung, doch alle müsst ihr, also wir müssen alle. Umschürzet euch aber alle gegenseitig mit der Demut. sagt die Schlachterübersetzung. Und alle umhüllt euch, sagt die Lutherübersetzung. Das hört sich so an, als ob wir so ein Kleid anlegen sollten, ein Kleid der Demut. Also die Anordnung, die Aufforderung, die Empfehlung oder das Gebot, das gilt für jede Generation. Wir sollten uns hier wirklich alle angesprochen fühlen. Hier sind keine Dienstberufene gemeint oder Geschwister, die vielleicht nur als Besucher in der Gemeinde da sind. Wenn hier alle steht, dann sollen wir das auch so verstehen, wir alle. Nun, die andere Frage wäre jetzt, was verstehen wir unter Demut? Was würden Sie jetzt als Antwort, was würdest du als Antwort geben, wenn du gefragt wärst, was verstehst du unter Demut? Ihr könnt jetzt einfach reinrufen. Wie würdet ihr den Begriff Demut verstehen? Wir können auch das Mikro reichen, wäre auch eine Möglichkeit. Mir ist kein Weg zu weit hier im Saal. Ich wiederhole das mal, dass das auch alle mitbekommen, auch in den Räumlichkeiten. Nicht hoch von sich denken. So denken, wie Gott über einen denkt. Wenn wir jetzt... Ja. Also in Geduld leben. Zufrieden. Ja. Schön. Wenn wir jetzt das so aufgreifen, was David gerade gesagt hat, nicht zu hoch von sich denken, würde das mit einer Art Unterwürfigkeit zu tun haben? Womöglich, ja. Es gibt unterschiedliche Literaturen, Möglichkeiten, die auch auf diese Frage eingehen. Es gibt sogar eine neue Lehre über Demut, habe ich festgestellt. Wie denkt die neue Welt über Demut? Was sagt die Bibel über Demut? Und im Grunde genommen ist das sehr schwierig, dieses Wort irgendwo in einem Ausdruck zu formieren. Demut kann Bescheidenheit bedeuten. Demut kann Opferbereitschaft bedeuten. Demut ist eine Art Unterwürfigkeit. Demut kann auch Fügsamkeit bedeuten. Wir fügen uns. Oder auch Hingabe. Die neue Weltordnung sagt, Demut ist ein mangelndes Selbstbewusstsein. Nur als Gegensatz dazu. Und noch viel mehr. Kennt ihr biblische Personen, von denen gesagt worden ist, dass die demütig waren? Mose. Jesus. Ja. Was war denn die Demut von Mose? Wie würden wir die umschreiben? Ich meine, das wird jetzt auch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen und ich würde auch gerne diesen Bibelvers lesen aus 4. Mose Kapitel 12. Und da ist auch so eine Art Erklärung. Da heißt es, Mose war ein demütiger Mann, bescheidener als alle anderen Menschen auf der Welt. Also das ist eine Art Erklärung. Wenn wir über die Art des Lebens von Mose nachsinnen, so seine Jahre, vordem er in den öffentlichen Dienst trat, weiß ich wirklich nicht, ob wir den als einen demütigen Mann umschreiben würden. Aber hier heißt das, er war bescheidener, er war ein demütiger Mensch und sogar als alle anderen. Hier wird er verglichen mit allen anderen. Und man hat festgestellt, es gibt keinen, der demütiger ist als Mose. Und es gibt eine Auslegung, ich hatte die mal vor Jahren gelesen, die haben sich darauf bezogen und gesagt, so diese Dienstbereitschaft, die Mose erwiesen hat, dem Volk Israel, obwohl er ein Spross aus dem Hause Pharao war oder ein angenommener Sohn oder Adoptivkind oder wie auch immer, diese Opferbereitschaft, die wurde mit Demut definiert und ausgelegt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber vielleicht so eine Situation aus dem Leben von Mose. Er heiratet ja eine ausländische Frau, eine Ausländerin, und jetzt kommen seine Geschwister, jetzt kommen die im Volk Israel und fangen über ihn zu reden, weil er das so gemacht hat. Er hat eine Frau genommen, nicht aus dem eigenen Volk, und haben gesagt, das, was er sagt, ist das nun wirklich immer richtig? Wir reden doch auch gute Sachen. Und das hat Gott gehört, so steht das im Kapitel 12. Und Gott hat diese Menschen bestraft. Was macht denn Mose? Mose stellt sich vor Gott und bittet, dass sie wieder gesund werden. So eine Art eines demütigen Menschen. Über ihn ist schlecht geredet worden und er ergreift ja so eine Art Partei, so eine Art Rechtsanwalt und versucht, die Menschen zu verteidigen vor Gott oder zu bitten, Herr, heile sie wieder. Ein Merkmal, ein Zeichen eines demütigen Menschen. Aber Gott richtet für ihn, nicht er selbst, sondern Gott richtet für ihn. Gott greift ein zu seiner Zeit und erhöht ihn in einer Art, in dem, was passiert ist. Er stellt ihn wieder her. Demut des Herrn Jesus Christus. Jesus wurde hier erwähnt. Und die eine Übersetzung, die ich gelesen habe, die hat mir sehr gefallen in der Form der Ausführung. Und da hieß es, umschürzet euch aber alle gegenseitig mit der Demut. Umschürzet euch. Und das ist doch ein Bild, das wirklich auf Jesus Christus trifft. Johannes Evangelium, Kapitel 3. Der feiert das Abendmahl mit seinen Jüngern. Und dann steht er vom Mahl auf, legt sein Obergewand ab, legt eine Schürze an und wäscht den Jüngern die Füße. Und mit dem Schurz werden die Füße abgetrocknet. Eine Schürze als ein Zeichen des Dienens, aber auch der Demut. Und für mich ist das vor Jahren mal ein wirklich wichtiges Symbol geworden. Wenn ich Leute mit einer Schürze sehe, dann ist das eine Art Symbolik für mich, dass die bereit sind zum Dienen. Ob das unsere Lieben zu Hause sind, meistens trifft man ja eine Frau mit einer Schürze, manchmal auch die Männer, aber wahrscheinlich weniger. Und da steckt auch eine gewisse Demut dahinter. Nicht nur diese Bereitschaft zu dienen, nicht nur der Aufgabebereich, sondern oft sind das die Frauen, so wie Markus das heute gelesen hat. Kein Mann ging zum Grab. Da waren die Frauen auf einmal diejenigen, die dienstbereit waren. Ich weiß nicht, ob sie sich dabei Schürzen angelegt haben, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber da waren die Frauen dabei, die dienstbereiten Frauen. Schürze als ein Zeichen des Dienstes, als ein Zeichen der Demut. Die neuzeitliche Tugendlehre hat mit der Demut nicht allzu viel im Sinn. Der Gottlästerer, der Friedrich Nietzsche, beurteilte sie als Feigheit und Schwäche. Er hatte gesagt, das sind absolute Schwächlinge, die Demut auslegen, und hat dabei eine grundsätzlich verfehlte Haltung gehalten. Und das ist das, was heutzutage auch geprägt wird bei den Bildungen und bei den Ausbildungen und bei den Studien. Ich durfte auch in der Firma so mich etwas umfragen und einfach Menschen gefragt, die mit dem Leben in Gott überhaupt nichts zu tun haben. Was wäre für dich Demut? Und so dieser Handschlag, einer sagte, ein Waschlappen. Ganz anders, als die Bibel uns das definiert. Für das Christentum hat Nietzsche gesagt, eine Religion verfehlter Selbsterniedrigung, und er hatte das mit Hohn und Spott belegt. Aber wir lesen, dass Gott gerade den Demütigen die Gnade gibt, nicht den Hochmütigen. Ein positives Bild von Demut wird da entworfen als eine Eigenschaft, die vor Gott angenehm macht und die im Gegensatz steht zu Hochmut und Selbstüberschätzung. Das ist Demut. Demut ist eine Haltung, die dem Menschen angemessen ist, wenn er vor Gott tritt und die darum auch sein Leben bestimmen soll, dass er im Angesicht und in der Verantwortung vor Gott führt. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott, das beschreibt die biblische Sicht, die dem Menschen angemessene Haltung, die Gott von dem Menschen fordert. Das ist Demut. Nicht der vor dem Menschen gedemütigte, sondern der vor dem heiligen Gott seine Knie beugende Mensch ist da im Blick, wenn die Bibel von einer Demut als von einer Tugend spricht. Also der Mensch, der vor Gott gebeugt ist, der ist der Demütige. Der von den Menschen Gedemütigte, dem wird Gott helfen, dem hilft Gott. Den von ihm Gedemütigten oder Demütigen schenkt Gott Gnade. Es gibt auch ein Sprichwort, das ich mir so rausgeschrieben habe: Wenn du deinem Leben Mut schenken darfst, dann wähle nicht die Übermut, sondern die Demut. Wir haben hier noch einen Begriff und das geht darum, erhöht zu seiner Zeit. Also den Demütigen wird Gott zu seiner Zeit erhöhen. Und Zeit ist ja wirklich ein Faktor Gottes. Zeit liegt in den Händen Gottes. Zeit ist Gottes Gnadenangebot. Das ist seine Zeit. Und wenn wir auch oft den Psalm 31 zitieren und sagen, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht, dann sagt das ja nichts anderes aus, dass wirklich alles in Gottes Hand liegt. Die Zeit, die uns zugemessen ist, so stellen wir das immer wieder fest, dass Gott, der Herr, die Rechtmäßigkeit über die Zeit hat, die uns verliehen worden ist. Wenn wir ein Leben in Demut führen, so wird uns eine Freiheit geschenkt für all das Tun und wir sind gehalten und getragen von Gott. Wir haben eine Art, ein Freischein, wenn wir ein Leben in Demut vor Gott führen. Vielleicht ist das ja auch eine deiner Sorgen oder auch unserer Sorgen des Alltags. Wie kann ich in Demut leben, wenn du um dein Berufsumfeld schaust, vielleicht deinen Studienplatz, Arbeitsplatz oder auch womöglich in der Familie, wo Menschen nicht den Herrn Jesus kennen oder lieben. Wie würde das auf einmal aussehen, wenn ich die von Gott gewünschte Demut auslebe? Bin ich dann in dem Moment eine Art, Abtrittslappen oder sowas in der Art, an dem jeder seine Schuhe sauber putzen kann? Das ist womöglich eine berechtigte Frage. Das kann zu einer Sorge werden. Aber auch da, in diesem Text, haben wir gelesen, dass wir alle Sorgen auf ihn werfen sollen. Denn er sorgt für uns. Das ist das Gute dabei. All unsere Sorgen können wir getrost auf ihn werfen. So würde ich das jetzt mit eigenen Worten weitergeben. Denn wir leben ja aus dem Vertrauen Gott gegenüber. Er sorgt für uns. Wenn ich das hier so ausspreche, wenn ich das, wo ich das gelesen habe und mir auch darüber Gedanken gemacht habe, wieder mal, muss ich gestehen, dass ich da persönlich ein Problem habe. Einmal mit dem Werfen der Sorge. Wie werfe ich meine Sorge weg oder auf ihn? Wie geschieht das praktisch? Habt ihr vielleicht ein gutes Rezept oder eine gute Erfahrung? Wie wirft ihr eure Sorgen auf den Herrn? Was macht man denn dabei? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Ja, wir sprechen mit dem Herrn, wir sagen ihm das und das jeden Tag aufs Neue. Gut. Ich habe jetzt mein Taschentuch rausgeholt und ich versuche das mal jetzt zu werfen. Das ist jetzt meine Sorge, ja? Ich wirf das mal dahin. Und wenn ich dann zum Ausgang gehe, dann würde ich wahrscheinlich die Treppe nehmen und dann würde ich da wieder vorbeigehen. Und würde das wahrscheinlich auch wieder aufheben, weil das gehört ja da nicht hin. Ja. Kann ich das mit meiner Sorge vergleichen? Ja, ich hebe das wieder auf. Also ich habe die Sorge weggeworfen und irgendwo liegt die mir immer noch unter den Füßen und ich hebe sie wieder auf. Also dieses Werfen, was ich gerade gemacht habe, das ist eine Aktivität. Wir sollten das machen, wir sollten werfen. Aber auch der Entschluss muss feststehen, dass ich mich von der Sorge trennen will. Es meint dabei ein entscheidendes Abgeben und nicht wieder aufheben, so wie ich das gerade gemacht habe. Ich gebe das ab in die Hand Gottes. Und wenn wir dabei auch sagen würden, Herr, sorge du dafür. Zum Zweiten, vielleicht kennt ihr das. Also ich habe es mehrmals ausprobiert, so diese Momente und Augenblicke im Leben, wo man versucht hat, persönlich an nichts zu denken. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mir gesagt, so Peter, jetzt denkst du an nichts. Und das ist mir gar nicht gelungen. Das vergingen Bruchteile von Sekunden, auf einmal hatte ich ja schon wieder einen Gedanken. Ich hätte eine Stoppuhr stellen können, hatte ich schon wieder einen Gedanken im Kopf. Das funktioniert nicht, zumindest bei mir nicht. Vielleicht geht es euch noch anders. Es reicht nicht einfach zu sagen, ich will keine Gedanken haben. Forscher haben geforscht und haben angeblich entdeckt, dass unser Gehirn das Wort keine gar nicht kennt. Das ist unserem Gehirn fremd, das Wort kein. Wenn ich zu mir sage, ich möchte mir keine Gedanken machen, dann funktioniert das gar nicht. So ist das auch mit der Sorge. Es reicht nicht einfach zu sagen, ich will keine Sorgen haben. Ich will mir keine Sorgen machen. Wenn ich das so sage, dann steht das ziemlich fest, dass das nicht funktioniert. Aber Sorgen in Lieben sind ja ein Teil des menschlichen Lebens. Wir sorgen doch alle irgendwo. Sorgen hat ja mit Lieben zu tun. Sorge hat mit Verantwortung zu tun. Wenn du ein Tierhalter bist, was vielleicht die wenigsten von uns sind, dann musst du dich um dein Tier kümmern, Sorge tragen, das heißt Futter, Ärztebesuch und. Versicherung und Sonstiges. Selbst wenn ich zu Hause eine Blumen wachsen habe, auch dafür muss ich sorgen. Die will gegossen werden, die möchte nicht unbedingt in der Sonne stehen. Aber auch die Familie, die braucht etwas zu essen. Die Verpflegung muss her. Versorgen, umsorgen heißt, meiner Umgebung, dem mir anvertrauten Menschen, das zu geben, was er zum Leben braucht. Aber was braucht ein Mensch, um geschützt zu werden von dem übermäßigen Sorgen? Sorge ist ja normal, aber dieses Übermäßige. Die Bibel warnt uns davor, dass wir von dieser Übermäßigkeit gefangen nehmen können. Also wir werden gefangen. Die Sorge kann uns wirklich wie eine Zange von hinten und von vorne sowas von im Begriff nehmen, dass man dabei auch krank werden kann. Du kannst dabei nichts mehr denken als nur an dein Sorgekind und dein Sorgeobjekt, womöglich Krankheit oder Sonstiges. Und man kann von Sorge sogar verrückte Sinne bekommen. Es ist dann wie ein Kampf. Auf einer Seite ist Gott, der sagt, wo uns gesagt wird, wirf die Sorge auf ihn, und andererseits unsere Sorgen. Immer wieder muss eine Entscheidung getroffen werden, wen ich in meinem Leben bestimmen lasse. Ist das der Herr oder ist es meine Sorge? Muss ich wirklich über 1000 Dinge mir den Kopf zerbrechen oder vertraue ich mich der Fürsorge Gottes an? Ich hatte mal aus der Biografie von Spurgeon gelesen, er war unterwegs in einer Stadt und hatte sich mal einen Bauertrupp angeguckt. Die waren dabei, ein Gebäude zu errichten, hatten Gerüste aufgestellt, mehrere Gerüste oder mehrere Lagen, und da wurden die Bausteine von unten nach oben gereicht. Die Mauern waren am Werke. Und so hat er ein wenig Zeit gehabt, hat sich dahingestellt und hat das von der Seite beobachtet. Also von unten wurden Steine auf die eine Lage gepackt, dann standen Leute da, haben die weitergepackt. Und auf einer Lage war ein Mann dabei, der war nicht so schnell. Diese Steine, die wuchsen, das wurde immer mehr auf seinem Brett. Und das kam dazu, dass das Brett in einem Moment durchgebrochen ist. Spurgeon war ein Zeuge davon, wie die Steine praktisch von oben nach unten gefallen sind. Und so hat er das auch mit der Sorge dann erklärt. Wenn wir die Sorge auf unserem Bereich, in unserem Herzen so walten lassen, dann kann das bei uns einbrechen. Wir sollten die Sorge nach oben reichen, so wie das der Vers ja sagt. Wirf die Sorgen auf ihn. Das gibt zwei Vorgehensweisen, die uns dabei vielleicht helfen können. Zum einen muss ich mir meine Sorge genau anschauen. Das, was mich bewegt, wirklich nicht unbedingt unter die Lupe nehmen, aber genau anschauen. Vielleicht sie auch aufschreiben, hatte ich auch mal gemacht, das hat mir immer weitergeholfen. Und auch zu hinterfragen, was genau bereitet mir ein Kopfzerbrechen? Ist das wirklich so wichtig? Was beschäftigt mich am meisten bei der Sache? Und welche konkreten Schritte muss ich jetzt tun? Was wird mir wirklich weiterhelfen? Und zweitens die Grundentscheidung. Ich will Gott meine Sorge, die Sorge für mein Leben zutrauen. Ich will das Richtige auf ihn werfen, lernen. Das muss auch gelernt werden. Er kennt mein ganzes Leben, auch meine schlechten Seiten. Aber wisst ihr, das Gute dabei ist, meine Schuld, das, was mich belastet hat, das hat Gott alles vergeben. Ich darf jeden Tag neu anfangen, so hat Heinrich gesagt. Ja, jeden Tag dem Herrn das bringen. Das gilt für jeden Menschen. Alle Sorgen wirft auf ihn. Er wird für euch sorgen. Eine sehr gute Umschreibung ist uns im Matthäusevangelium Kapitel 6 gegeben. Da erklärt Jesus selbst den Umgang mit der Sorge. Ist auch sehr hilfreich, wenn wir manchmal nicht hin und her wissen, nicht weiter wissen, dann hilft uns das Lesen der Bibel auch, die Auslegung, das Nachsinnen, womöglich auch Aufschreiben weiter. Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Was kann in diesem Fall Nüchternheit bedeuten? Nüchternheit ist höchstwahrscheinlich eine realistische Betrachtung der Situation. Was ist wirklich hier los? Was ist hier wirklich passiert? Wenn wir irgendeine Situation, in die wir hineingeraten, versuchen emotional zu beurteilen oder vielleicht auch ein Stück Panik mit hineinbringen, dann verlieren wir den richtigen Überblick. Da sollten wir der Panik und unseren Emotionen so wenig wie möglich Platz bieten. Das hatte mal Watchman Nee so zum Ausdruck gebracht und gesagt, pulsierende Emotionen verführen den Verstand und rauben dem Gewissheit das Urteilsvermögen. Man kann dabei nicht nüchtern an die Sache drangehen und überlegen. Als Gegensatz hätte man vielleicht auch dieses Berauschen nennen können. Also Nüchternheit auf einer Sache, Berauschen auf der anderen Seite. Und berauschen kann man sich ja bekanntlicherweise mit vielen Sachen. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, mit denen man sich berauschen kann, die werden wir jetzt auch gar nicht mehr ansprechen. Aber das Wort Gottes lädt uns ein, nüchtern zu sein und meint damit, wir sollen das Böse erkennen. Erkennet das Böse. Nüchternheit ist auch ein standhaftes Widerstehen im Glauben. Wenn ich das kurz formulieren sollte oder dürfte, dann würde ich sagen, konzentriere dich auf das Wesentliche. Das wäre für mich in diesem Fall jetzt Nüchternheit. Konzentriere dich auf das Wesentliche und vertraue natürlich darauf, dass der Glaube eine Kraft ist, die uns verbindet mit dem Gott der Gnade. Das ist das Gute dabei, auf den wir vertrauen dürfen. Nicht Hoffnungslosigkeit und Resignation soll uns bestimmen, nicht blinder Eifer oder Sorge um Macht und eigenes Ansehen soll uns leiten und verleiten, sondern der Mut, der aus der Gewissheit erwächst, dass Gott uns beistehen wird. Gott steht uns bei, wenn wir seinen Namen heiligen und unsere Knie demütig vor ihm beugen. Und der letzte Begriff hier, seid wachsam, seid nüchtern und wacht. Damit möchte ich jetzt auch abschließen, dass wir ja das einfach so mitnehmen und zu Hause womöglich nochmal nachlesen, weil wir mit einem Feind zu tun haben, der gegen die Sache Gottes und der Menschheit eintritt. Und der Widersacher, der hier gemeint ist, der hat nur eins im Sinn. Er hat das im Sinn, alles durcheinander zu bringen, auseinanderzubringen, zu verwirren, zu verleumden, Fakten zu verdrehen und Trennungen zu schaffen. Das sind die Absichten, die der Widersacher hier hat. Und auch seine Absichten sind uns aus dem Wort Gottes bekannt. Wir wollen dem Teufel nicht in die Falle gehen, sagt 2. Korinther Kapitel 2. Er hat auch eine Vielfalt von Namen. Aber das soll uns alles nicht erschrecken. Auch wenn er hier als ein brüllender Löwe vorgestellt wird, so dürfen wir aus dem 1. Petrusbrief wissen, dass diesem brüllenden Löwen, dem mordlüstenden Raubtier, nichts auf den ersten Blick Gleichwertigeres entgegengestellt wird an Kraft und Gewalt, sondern nur ein blutbeflecktes, ein verwundetes, ein gezeichnetes und geschundenes Lamm Gottes. Das ist das, was uns Halt gibt. Und das heißt, ihr wisst, ihr Lieben, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, befreit seid, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen Lammes. Ihr seid erlöst, wir sind erlöst, wir sind befreit. Und das soll unsere Motivation sein in der Nachfolge Jesu Christi. Demütig, ergeben, dem Herrn unsere Sorge anvertrauend, wissend, dass der Sieg auf unserer Seite ist. Diesem brüllenden Löwen ist ein Lamm entgegengestellt worden. Und das ist unsere Kraft, das ist unsere Zuversicht. Ich würde noch ein Gebet sprechen und damit hier abschließen.